wenn ihr auch wissen wollt, warum Data Governance 50% des BI-Erfolges ausmacht, wenn ich eine BI einführe und wie ich das eigentlich mache, was die größten Learnings sind und Stolpersteine, dann hört euch gerne den nächsten Podcast an mit Patrick Adler, Controllingleiter der Jordan GmbH. Er hat viele Tipps dabei. Wir sprechen viel darum, wie nehme ich die Führungskräfte mit, wie setze ich überhaupt so ein Data Warehouse aus. Es sind wirklich viele spannende Themen dabei. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Control and Roll. Ich freue mich heute sehr, dass ich Patrick zu Gast habe. Patrick, du bist Controlling-Leiter bei der Jordan GmbH. Patrick, ich würde sagen, Patrick Adler, ne? Nachnamen habe ich hier fast übersehen. Wir kennen uns einfach schon ganz gut. Du hast sehr viele Jahre Erfahrung mit BI und auch mit BI im Mittelstand. Ich würde sagen, stell dich einfach mal selber vor.
Ja, hallo Ute. Erstmal vielen Dank für die Einladung, hier an deinem Podcast teilzunehmen. Ja, ich bin Patrick Adler. Ich leite den Bereich Controlling und Business Development bei der W&L Jordan GmbH. Das Unternehmen ist tätig im Großhandel für Bodenbelege, Holz und Heimtextilien. Es hat über 70 Standorte in 5 Ländern mit Hauptsitz in Kassel. Und es ist ein Familienunternehmen in dritter Generation mit über 100-jähriger Tradition. Ich selbst habe mal nach meinem dualen Studium und einem MBA einige Erfahrungen in verschiedenen Industrieunternehmen gesammelt. Darunter waren Konzernunternehmen in der Pharmabranche, aber auch kleinere Unternehmen in der Elektroindustrie. Und ja, da kann ich doch auf einiges an Erfahrung zurückgreifen. In der aktuellen Rolle in meinem Unternehmen treibe ich vor allem das Thema Business Intelligence mit Power BI voran. Und da ich in einem eigentümergeführten mittelständischen Unternehmen arbeite, gilt es hier natürlich mit einem klaren Fokus auf pragmatische und umsetzbare Lösungen zu legen.
Das wäre tatsächlich meine erste Frage gewesen, weil das erinnere ich auch von unserem letzten Netzwerktreffen. Du hast gesagt, ja. Mensch, ich stehe für pragmatische Lösungen. Ich komme aus dem Mittelstand, wir haben immer wenig Ressourcen. Ja, erzähl doch mal, was verstehst du in diesem Kontext unter pragmatisch? Wie gehst du daran? Gerade wenn ihr jetzt neu Power BI eingeführt habt.
Ja, genau. Also das war sicherlich auch eine neue Erfahrung für mich. Und ich habe gelernt, im Mittelstand, da zählt tatsächlich das Thema Umsetzbarkeit und vor allem auch Effizienz. Da geht es nicht allein darum, nur bunte PowerPoint-Folien zu zeigen mit langjährigen Strategien, sondern um konkretes, lösungsorientiertes Handeln. Und von daher pragmatisch bedeutet für mich, auch vor dem Kontext Power BI, kein Overengineering. Die Lösung, das muss nicht gleich perfekt sein, aber es muss einsatzbereit sein.
Okay, wie nehme ich denn die Führungskräfte mit? Weil die sich wirklich mit BI-Themen auch im Mittelstand zu beschäftigen, das ist ja oft auch ein großes Thema, ne? Da wirklich alle zu gewinnen. Wie bist du da rangegangen?
Ja, die Führungskräfte mitzunehmen, das ist sicherlich ein ganz großer Erfolgsschlüssel auch. Und aus meiner Sicht geht es relativ einfach. Man muss ihnen zeigen, wie BI-Tools ihre Entscheidungen letztendlich besser macht. Bei mir, aus meinem Kontext, wir sind ein sehr vertriebsstarkes Unternehmen. Wir sind eine vertriebsstarke Organisation. Und alle meine Kollegen und Kolleginnen im Vertrieb, das heißt im Außendienst, aber auch im Innendienst, die haben schon ein recht gutes Bauchgefühl und kennen auch ihre Kunden. Aber ich glaube, das ist jetzt auch keine Überraschung, ein gutes Bauchgefühl kann manchmal nicht den Fakten entsprechen. Und genau hier helfen letztendlich auch die BI-Tools. BI-Tools schaffen daher mehr Transparenz und im besten Fall natürlich auch in Echtzeit. Und auch mein Tipp an deine Zuhörerschaft da draußen, sprecht mit den Führungskräften nicht über Tools, sondern über Erkenntnisse und der Nutzen daraus. Und ich habe gelernt, ein Vertriebsleiter in meinem konkreten Fall, der interessiert sich nicht für Datenmodelle. Das muss im Hintergrund gemacht werden, aber der Vertriebsleiter selbst ist, stellt sich eher die Frage, wo verliere ich Kunden? Und wenn ein Dashboard oder ein guter Report genau diese Frage beantwortet, dann ist er eigentlich sofort mit dabei.
Da hast du eigentlich einen schönen Nebeneffekt gerade erwähnt, weil ich finde immer, Vertriebscontrolling sollte wirklich Steuerungskennzahlen hervorbringen und keine Kontrolle sein. Insofern, das ist eigentlich so ein Lieblingsthema von mir. Also super, dass du das gleich mit eingebaut hast. Ja, warum Umsteigen von Excel. Ich weiß, du bist auch ein Excel-Fan, aber das kann ja auf Dauer keine Lösung sein, sondern man braucht irgendwann ein Data Warehouse, man braucht ein Power BI oder ein anderes Data Warehouse und BI-System. Was war für euch der Punkt, wirklich umzusteigen und zu sagen, jetzt gehen wir weg von Excel als Mittelständler, sondern steigen um auf ein Data Warehouse?
Ja, also Excel ist für mich erstmal das Standard-Tool im Controlling schlechthin und von daher auch natürlich ein super Einstieg, um in die Denkweise auch von BI hineinzukommen. Und vor allem, das ist niedrigschwellig. Das heißt, wir brauchen erstmal mit Excel kein neues Tool im Unternehmen einführen. In den meisten Fällen gibt es das schon. Wir brauchen keine großen Schulungen. Man braucht ein bisschen Know-how und dann legt man los. Aber irgendwann kommt man natürlich an den Punkt, in dem Reports, Auswertungen einfach so groß werden und auch die Ladezeiten so ansteigen, dass es Zeit ist für den nächsten Schritt. Und der nächste Schritt führt dann meist in Richtung eines SQL-Servers oder einer Azure-Datenbank. Aber um die Brücke dahin zu schlagen, gibt es sicherlich in Excel Funktionen wie zum Beispiel Power Query, Power Pivot, Methoden, wo man vielleicht auch sagen würde, das ist ein kleines BI-Lite-System innerhalb von Excel. Und das hat mir und meinem Team geholfen, ja, wie gesagt, in diese BI-Denkweise reinzukommen. Nicht mehr nur in der Zelle A1 und B2 zu denken, sondern in diese Datenmodellierungstechniken auch reinzukommen. Und von daher war das für mich ein Excel, ein ideales Sprungbrett, um dann auch in diese Datenbank-Thematik mit einzusteigen. Also ja, auch mein Tipp, gerade im Mittelstand, man hat oftmals keine großen IT-Abteilungen, keine großen IT-Ressourcen im Hintergrund. Und als Controller kann man auf jeden Fall das schon mal in kleinen Stücken.
Passt ja auch gut zu deinem Ansatz vom Anfang, ne? Dass du gesagt hast, Mensch, wir müssen auch kleine Schritte gehen und weniger ist mehr. Und man kann erstmal mit den ersten Themen starten und dann weiter ergänzen und sich die Strukturen aufbauen. Also insofern ein guter Punkt nochmal, ne? Über auch gewisse Hilfstools zu einem Data Warehouse zu kommen und einem Single Point of Truth. Mhm. Wie lange hat das bei euch gedauert, das aufzubauen? Und wie gelingt sowas eigentlich auch in der Organisation zu etablieren? Also wie lange brauche ich denn dafür, wirklich so ein Data Warehouse und die ganzen Definitionen glatt zu ziehen, die Stammdaten da auch wirklich glatt zu ziehen? Seid ihr immer noch dabei? Ist ja auch ein laufender Prozess. Erzähl doch ein bisschen was zu dieser ganzen Organisation dieses Data Warehouses.
Das ist ein Prozess, der im Grunde nie so richtig zum Ende kommt. Wir haben diesen Prozess im Grunde ja über einen Zeitraum von 2 bis 2,5 Jahren im Team aufgebaut. Für mich und mein Team hieß es in erster Linie erstmal eigenes Know-how, das Business-Know-how aufzubauen. Also sprich, wie sind auch die Geschäftslogiken zwischen den verschiedenen Daten? Mhm. Dann sind wir natürlich auch ganz schnell auf das Thema, du hast es eben schon angesprochen, Stammdaten, die Qualität der Daten gekommen, haben da natürlich auch so die Besonderheiten im Unternehmen kennengelernt. Und ja, dieser Prozess ging daher nicht innerhalb von wenigen Wochen. Und wir haben auch hier wieder vielleicht ganz pragmatisch gedacht, im Grunde mit einem Excel-Data-Warehouse begonnen, im Grunde als Flat-File-System, würde man sagen, also sprich auf dem eigenen Abteilungslaufwerk haben wir begonnen, haben da die Daten erstmal zusammengetragen, zentralisiert. Ich habe dann immer gern von unserem zentralen Datenspeicher auf dem Abteilungslaufwerk gesprochen. So haben wir angefangen. Aber du hast es schon gesagt, irgendwann kommt man an den Punkt, wo man mit Excel-Dateien oder CSV-Dateien dann an gewisse Grenzen, technischen Grenzen, aber auch Qualitätsgrenzen stößt. Und das war für uns dann der Punkt, in dem wir dieses erste Data Warehouse im Grunde einmal neu aufgebaut haben in einer SQL-Datenbank. Dafür haben wir uns dann, um auch ja, Know-how mit an Bord zu holen, eines externen Dienstleisters bedient. Der hat uns geholfen, das zu programmieren, weil letztendlich ich in meinem Team, wir sind letztendlich immer noch Controller, sicherlich mit einer gewissen IT-Affinität, aber das harte Programmieren in SQL, das haben wir uns in Teilen angeeignet, aber da haben wir uns dann doch Unterstützung von außen geholt. Auch hier, man muss nicht alles selber machen, aber wir haben das sicherlich gut orchestriert. Wir haben auch immer lösungsorientiert gedacht. Wir Wir hatten eine relativ klare Vorstellung, welche Kennzahlen, welche Daten wir am Ende brauchen. Auch so ein Stück weit, wie ein Bericht aussehen soll. Also das ganze Thema Reporting Design, das haben wir in-house gemacht. Und das ist sicherlich auch ein Punkt, der auch nicht unwichtig für die Akzeptanz bei den Berichtsempfängern dann auch liegt. Und du hast ja auch angesprochen, wie haben wir die Schulung gemacht? Natürlich haben wir im ganz Kleinen angefangen. Auch hier haben wir uns erst mit der Geschäftsleitung auseinandergesetzt, da erstmal Berichtsmöglichkeiten gezeigt und gerade Power BI mit seinen Möglichkeiten dieser starken Interaktivität und auch diesen Self-Service-Gedanken dahinter hat da natürlich ein Stück weit auch geholfen. Und als natürlich die Geschäftsleitung infiziert war von diesen neuen Möglichkeiten, war es natürlich ein leichtes, dann auch die nächste Führungsebene damit einzubinden. Und so langsam ist dann auch die Neugier gewachsen bei den Führungskräften. Und ja, so hat das dann ganze Thema dann auch Fahrt aufgenommen.
Ja, okay. Ja, spannend. Ich weiß, du hast einmal gesagt, dass Data Governance 50% des Erfolges ausmacht. Und man hört ja auch schon aus deinen Worten, dass du so eine BI-Strategie auch sehr, sehr konsequent verfolgst. Also, dass du da einen ganz klaren Plan im Kopf hast, ne, und genau überlegst, welche Kennzahlen, womit starten wir, wie soll der Fahrplan sein. Sag doch nochmal, warum das Thema Data Governance für dich so wichtig ist, ne? Und warum das wirklich die Hälfte des Erfolges ausmacht.
Ja, also
zusammen mit der Organisation natürlich, ne?
Genau, Data Governance und der Bereich der Organisationsentwicklung ist einer von drei Bausteinen einer guten BI-Strategie. Natürlich ganz am Anfang steht natürlich die Zielsetzung, der Scope. Warum will ich überhaupt ein BI-Tool im Unternehmen einführen? Welche Daten sollen dann auch berichtet werden? Wer sind meine Berichtsempfänger? Die zweite große Säule ist sicherlich der Punkt Architektur, aber auch die Technologie dahinter. Also sprich, welches Betriebsmodell, gehe ich in die Cloud, mache ich das Ganze on-premise. Das sind die zwei ersten Bausteine. Aber der dritte und aus meiner auch gemachten Erfahrung, Organisation und Governance, ist der dritte Baustein, aber macht aus meiner Sicht mehr als die Hälfte des Erfolges aus. Und ohne Governance, also sprich auch ohne Richtlinien, ohne Regeln, ist im Grunde alles möglich. Also sprich, wer darf was sehen, vor allem wer pflegt welche Daten, die Datenqualität, welche Definition hat eine Kennzahl, eine KPI und
Verrätst Data Governance. Du uns nochmal, wie lange ihr dafür gebraucht habt, weil das haben wir vorhin, da bin ich ganz von abgekommen. Weil ich finde das super spannend, weil ich finde, das ist diese Vorarbeit ist so, so wichtig.
Ja, und ich habe ja angedeutet, dieser Prozess von den ersten kleinen lokalen Datenmodellen in Power BI selbst mit den ersten Berichten, die, wie gesagt, ein lokales Datenmodell im Bauch haben, bis zum Punkt, wo wir die SQL-Datenbank mit einer automatisierten Power BI-Schnittstelle gehabt haben, hat so circa 2 bis 2,5 Jahre gedauert. Also wie gesagt, wir haben in dieser Zeit auch das Data Warehouse einmal redesigned, im Grunde vom lokalen Data Warehouse in wirklich ein technisch professionelleres überführt. Parallel dazu haben wir intern die Berichte stetig erweitert, geschult, erst mit der Geschäftsleitung, dann mit der zweiten Führungsebene und anschließend mit der dritten Führungsebene. Und anschließend ging es sogar so weit, dass wir auch den kompletten Außendienst mit Power BI-Berichten versorgt haben. Und wir können heute sagen, nach circa 2,5, 3 Jahren dieses Prozesses arbeitet im Grunde jeder fünfte im Unternehmen mit Power BI-Berichten, die alle aus diesem zentralen Data Warehouse oder aus dieser jetzt Single Source of Truth dann auch gespeist werden.
Okay. Ja, super spannend. Also echt toll, was ihr da aufgebaut habt. Da verändert ihr natürlich auch die Rolle des Controllers massiv, ne? Also wirklich von so einem Zahlenlieferanten, der noch sehr viel auch in Excel unterwegs ist, wirklich zu so einem strategischen Datencoach. Wie siehst du so die Rolle des Controllers in der Zukunft? Und was hat das auch bei euch so bewirkt im Team?
Ja, aus meiner Sicht ist die Rolle des Controllers, ja, jetzt auch innerhalb der letzten 10 Jahre, ist deutlich breiter geworden. Und wir sehen das ja an diesem Thema hier, das reine Reporting, das war vielleicht früher mal die Standardaufgabe eines Controllers. Ja, das nimmt noch immer einen großen Schwerpunkt ein, aber die Zeiten des reinen Reportings, die sind vorbei. Und der Controller wird eher zum Sparringspartner der Fachbereiche, so ein bisschen als Übersetzer zwischen der Technik und dem Business. Und da sehen wir schon die zwei Gegenpole. Mhm. Technik, also sprich mehr dieses IT-Know-how inne zu haben, Business, natürlich auch die Geschäftslogiken verstehen, den Markt und die Kunden verstehen. Das ist ein sehr breites Aufgabenspektrum. Jetzt muss ich zugeben, das in aller Tiefe abzudecken, das wäre sicherlich auch ein Stück weit zu viel verlangt. Aber man muss das sicherlich auch ein Stück weit offen sein. Und gerade diese IT-Affinität als Controller kann ich auch jedem nur empfehlen, sich da auch zu öffnen. Und man muss vielleicht nicht der Experte sein in einer Programmiersprache wie SQL oder Python, aber man muss zumindest die Möglichkeiten kennen, was kann man damit machen und vor allem auch immer diesen Prozess zu Ende denken, also sprich, welche Kennzahlen will ich sehen? Weil technisch möglich ist heute sehr, sehr viel, aber es ist nicht alles immer betriebswirtschaftlich auch notwendig. Und genau diesen Spagat, diese Balance zu halten, da sehe ich uns als Controller genau in der Aufgabe, das im Unternehmen wahrzunehmen.
Ja, sehr, sehr schön. Wir haben jetzt natürlich sehr viel über Sachen gesprochen, die funktioniert haben. Jetzt interessiert natürlich uns alle, was sind denn so Stolpersteine? Also wo habt ihr Learnings mitgenommen? Worauf muss man achten, gerade bei so einer Power BI-Einführung? Da stehen ja doch immer noch viele davor. Was sind so deine Tipps?
Ja, Stolpersteine sind aus meiner Sicht, und das kann ich auch aus persönlicher Erfahrung berichten, zu große und vor allem auch zu schnelle Erwartungen. Also auch mir wäre es an der einen oder anderen Stelle manchmal schneller gegangen, wo ich auch sage, Mensch, das ist ja jetzt offensichtlich, warum tun wir es nicht einfach so oder warum versteht ihr es nicht? Aber man muss sich auch immer in die Lage des Nutzers, des Berichtsempfängers reinversetzen. Wir als Controller, wir sind ja die Profis in Excel. Wir haben kaufmännisches Hintergrundwissen, wir kennen auch die Daten, aber das kann ich natürlich nicht bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb immer sofort voraussetzen, weil deren Alltag spielt sich natürlich im Vertrieb, vor allem auch beim Kunden vor Ort ab. Und ja, das ist sicherlich, ich würde es noch nicht als Stolperstein bezeichnen, aber das ist sicherlich ein Learning. Und von daher, ja, klein anfangen, mit einem Vertriebsreporting starten und dann erst mal wirken lassen im Unternehmen. Und was sicherlich auch für uns ein Erfolgsgarant war, dass auch die Geschäftsleitung den Nutzen relativ schnell erkannt hat und Power BI mit Reports auf dem iPad, auf dem iPhone lassen sich super schnell bedienen. Und ja, wenn man da auch so einen Multiplikator hat, beziehungsweise auch gute Vorbilder direkt aus dem Anwenderkreis, dann ist das sicherlich ein ganz, ganz großer Erfolgsfaktor. Und auch hier mein Tipp, oder was ein Stolperstein sein könnte, genau diese Multiplikatoren nicht ausfindig zu machen oder nicht von der Reise von Beginn an mitzunehmen.
Ja, du hast da gerade so ein wichtiges Punkt angesprochen.
Welchen genau?
Ja, du guckst dir die Sachen auf dem App an oder auf dem PC, ne? Und du hast gesagt, Mensch, ich muss wirklich versuchen, so den Power-User zu finden und Multiplikatoren. Aber ich weiß auch, dass du dafür eine Menge getan hast, solche Leute zu finden, nämlich weil du ein sehr, sehr nutzerzentriertes Reporting aufgebaut hast. Wie hast du das gemacht, dass du wirklich auch alle mitgenommen hast, dass du eine Designstruktur gewählt hast? Was waren da so deine Hauptpunkte, die du da eingesetzt hast?
Du hast das angesprochen, die Nutzerorientierung. Aus meiner Sicht ein extrem wichtiger Punkt. Reporting Design darf man nicht vernachlässigen. Das ist mindestens genauso wichtig wie das Datenmanagement, die saubere Datenqualität selbst. Und man kann eigentlich sagen, ein Bericht für den Außendienst muss anders aussehen als für die Geschäftsführung. Gute Reports sind auf das Entscheidungshalten der Nutzer abgestimmt. Die sind kurz, visuell und vor allem auch fokussiert auf einen bestimmten Zweck.
Und auch individuell, ne? Je nach Nutzergruppe so, ne?
Richt, Richtig, genau. Wir arbeiten dabei zum Beispiel mit einheitlichen Startseiten. Das heißt, die sind reportübergreifend immer in der gleichen Optik, aber je nach Empfängergruppe, sei es Außendienst, sei es die nächsthöhere Führungsebene oder auch die Geschäftsleitung selbst, mit unterschiedlichen Filtermöglichkeiten. Und diese bilden dann natürlich auch die unterschiedlichen Hierarchien in der Organisation ab. Aber auch hier ein Tipp, Filtermöglichkeiten werden oftmals viele verlangt, dass man nach verschiedensten Dimensionen in der Organisation seinen Bericht selektieren kann. Aber mein Learning ist auch, zu viele Filtermöglichkeiten können auch überfordern. Die können den Nutzer einfach schlichtweg überfordern, sodass er gar nicht mehr weiß, wo muss ich denn jetzt noch drücken, was habe ich eingestellt. Und da muss man sicherlich eine gute Balance finden. Einige Nutzer, die werden relativ IT-affin sagen, gib mir einfach den Bericht und ich mache das alles für mich selbst. Es gibt aber andere Nutzer, die müssen da herangeführt werden. Und für klare Berichte zu sorgen, hier gilt es sicherlich auch, sich an Notationskonzepten auch zu orientieren. Es gibt ja gerade im Controlling oder der Betriebswirtschaft das IBCS-Konzept mit dieser Success-Formeln kann ich auch nur empfehlen. Man muss dieses Konzept sicherlich nicht in Reinform ins Unternehmen tragen, aber ein Notationskonzept in Anlehnung an dessen, das kann für ein Stück weit Klarheit sorgen. Und Reporting-Design, ein gutes Reporting-Design ist auch für mich eine Art guter Kommunikation, weil für uns als Controller ist es im Grunde das Kommunikationsmittel und wird oftmals natürlich auch konsumiert, ohne dass wir neben dem Berichtsempfänger selbst stehen. Und von daher muss da auch eine Klarheit stehen.
Ich glaube, das unterschätzen einige Firmen auch. Das ist ja auch so ein internes Marketing des Controllers.
Absolut.
Ne?
Ich glaub, das ist auch ein ganz unsere Visitenkarte.
Ja, genau. Da hast du einen ganz, ganz wichtigen Punkt rausgestellt. Ja, ich würde sagen, so zum vielleicht nochmal so als Abschlussfrage hier. Wenn du auf eure BI-Reise zurückblickst, was waren für dich so die größten Aha-Effekte, Learnings vielleicht nochmal so, hast du noch so abschließend 2, 3 Highlights?
Ja, im Nachhinein betrachtet kann ich sagen, Technik war nie beziehungsweise nur anfänglich das Problem. Sicherlich neue Techniken mit Power Pivot in Excel oder mit SQL-Datensprachen, das ist neu. Aber wie gesagt, war nur am Anfang das Problem. Die eigentliche Herausforderung war immer, die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen. Das hat von der Geschäftsleitung angefangen und das ging bis zum Vertriebsmitarbeiter selbst. Eine weitere Herausforderung war sicherlich auch, die Komplexität zu reduzieren. Also niemanden auch mit zu viel Datenmodellen zu überfrachten, sondern das versuchen einfach zu halten und dadurch auch Vertrauen in die Daten zu schaffen. Und das geht nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess. Und ich hatte ja angedeutet, bei uns hat sich das über gute 2, 2,5 Jahre hingezogen. Aber das Feedback war auch immer so weit da, dass letztendlich auch mit den Berichten gearbeitet wurde. In Power BI hat man übrigens auch schöne Möglichkeiten, auch die Nutzerstatistiken sich sehr einfach anzuschauen. Und wenn man das sieht, wie dann auch die Nutzung steigt, fand ich das als tolles Ergebnis für mich und mein Team. Und letztendlich war dadurch auch der Gedanke bei uns im Unternehmen geboren, eine datengetriebenere Vertriebssteuerung auch mehr zu forcieren. Und das war ein ganz schöner, aber letztendlich auch langer Prozess. Und von daher heißt es, fangt einfach an.
Ja. Ja, super, das passt perfekt. Nämlich als letzte Frage kommt bei mir immer die gute Fee. Und du hast jetzt einen Wunsch frei für Unternehmen, die nämlich jetzt einfach anfangen. Was würdest du dir für die Unternehmen von der guten Fee wünschen?
Ja, für die Unternehmen beziehungsweise für die handelnde Person im Unternehmen, also sprich meine Controller, meine Controllerin, die da draußen auch mit den Daten, mit den vielen Berichten kämpfen. Und ich kann euch nur wünschen, dass ihr eure Neugier bewahrt und dass ihr auch ein Stück weit offen für neue Themen, für neue Technologien habt. Und wer mit diesem offenen Gedanken dann auch durch das Berufsleben schreitet, der kann noch ganz tolle Themen vorantreiben. Und ich kann auch sagen, im Unternehmen, auch wenn niemand sofort und gleich auf die Schulter klopft, aber es wird seinen Nutzen finden, wer anfängt und wer das Stück für Stück aufbaut. Und das kann dann auch ein ganz tolles Erfolgserlebnis sein. Also sehr nur schön. Mut allen da draußen.
Ja, perfekt. Patrick, das war ein toller Abschluss. Vielen Dank, dass du da warst. Und vielen Dank für die ganzen Learnings.
Hat mich gefreut, in deinem Podcast mit dabei sein zu dürfen. Danke.